Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Der Handel mit Elfenbein und Nashornhorn soll zum Teil erlaubt werden. Das hat Namibia im Vorfeld der Weltartenschutzkonferenz beantragt, die seit Sonntag in Usbekistan stattfindet. Ob das eine gute Idee ist, darum geht es gleich hier in der Sendung. Außerdem berichten wir über die möglichen Gesundheitsfolgen von Mangelernährung während der Schwangerschaft und stellen Kunststoffe mit Sollbruchstelle vor, die das Recycling erleichtern könnten. Dazu begrüßt sie heute Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. In Samarkand in Usbekistan beraten aktuell Delegationen von rund 180 Staaten über die Regeln für den internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Mehr als 40.000 davon sind im Washingtoner Artenschutzabkommen CITES erfasst und werden so geschützt. Dabei könnte es jetzt auch Rückschritte geben. Vor Ort ist Daniela Freier, Biologin bei der Wildschutzorganisation Pro Wildlife und beobachtet die Verhandlungen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt, welche Anträge besonders kritisch sind.
Es gibt auf dieser Artenschutzkonferenz leider relativ viele Anträge, dieses Mal um den Schutz von Arten zu schwächen oder sogar sie ganz aus diesem Schutzabkommen rauszuschmeißen, zu streichen, wie zum Beispiel die Giraffe, Großteil der Population, oder auch der Buntbock, eine südafrikanische Art, Nashörner und Elefanten. Auch bei Pflanzen gibt es leider solche Anträge. Aber insgesamt muss man sagen, dass trotzdem, Gott sei Dank, der Großteil der Anträge noch für den Schutz der Arten ist, also für eine strengere Unterschutzstellung. Also wir haben viele Anträge für Haie und Rochen. Es gibt Schutzanträge für Affen, für zum Beispiel Okapis, für verschiedene Reptilien, auch für Hornvögel aus Afrika, für Geier zum Beispiel. Also das ist ein ganzes breites Spektrum, wo man sagen muss, es soll auch für die meisten der Arten, die hier zur Diskussion stehen, einen besseren Schutz geben.
Und bei den Arten, die weniger streng geschützt werden sollen, das heißt, der Handel soll erlaubt oder weniger streng reguliert werden, wie bei Elefanten oder auch bei Nashorn, gibt es wissenschaftliche Daten, die diese Anträge stützen? Kann man also sagen, diesen Tierarten geht es besser und deswegen können wir die Regeln da lockern?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ist ganz klar von den Daten her, dass es Nashörnern in Afrika schlechter geht. Also die Bestände der Breitmaul-Nashörner haben stark abgenommen in den letzten Jahren. Breitmaul-Nashörner und Spitzmaul-Nashörner, die Namibia gerne beide handeln möchte, werden auch sehr stark gewildert gerade in Namibia. Also die Wilderei hat zugenommen. Und eigentlich sind das wissenschaftliche Fakten, die gegen diese Anträge sprechen und auch die Kriterien, die es bei CITES gibt, für so eine Hoch- oder Herunterstufung, also diesen Kriterien wird nicht entsprechen. Und schon alleine das sollten eigentlich Gründe sein, diese Anträge abzulehnen. Bei den Elefanten sieht es auch nicht besser aus. Also die Elefantenbestände haben in den letzten Jahren oder auch in den letzten 20, 30 Jahren stark abgenommen. Elefanten sind stark bedroht und das wird von diesen Anträgen in Namibia letztendlich ignoriert.
Und womit argumentieren die Anträge dann?
Ja, diese Anträge basieren letztendlich rein auf ökonomischen Absichten. Also man argumentiert auch ganz offen damit, dass man mit dem Handel Geld verdienen möchte. Und es wird hier behauptet, dass diese Tiere nur eine Überlebenschance hätte, wenn man auch mit ihnen handelt, weil letztendlich wird behauptet, dass die Menschen nur dann bereit sind, mit diesen Tieren zusammenzuleben und sie zu tolerieren, wenn auch Profite aus dem Handel da sind. Was dabei aber völlig übersehen wird, ist, dass Geld aus diesem Handel nicht bei den Menschen vor Ort ankommt, die tatsächlich mit den Tieren leben, sondern bei den Händlern. Und insbesondere bei den Händlern in Absatzmärkten wie Asien, die sich daran bereichern.
Gibt es auch da Untersuchungen oder Daten, die das stützen?
Tatsächlich sieht man ganz klar bei den Elefanten, da wurde der Elfenbeinhandel in der Vergangenheit erlaubt, ausnahmsweise. Und danach ist die Wilderei stark angestiegen. Und es gibt auch Zahlen, die ganz klar zeigen, dass der Großteil des Profites damals bei dieser Freigabe des Elfenbeinhandels im Absatzland in China nämlich gemacht wurde und die afrikanischen Länder nur einen winzigen Bruchteil dieses Gewinns abschöpfen konnten.
Jetzt wird auf der Konferenz über einzelne Arten diskutiert, aber das Ziel, das drüber steht, ist ja auch die Biodiversität zu erhalten. Inwiefern könnte diese Art von Schutz, Artenschutz oder Erhalt der Biodiversität denn auch dem Klimaschutz helfen?
Ja, Arten sind natürlich ganz wichtig für intakte Ökosysteme. Also es gibt keine intakten Regenwälder, auch keine intakten Meere ohne die entsprechende Artenvielfalt. Und intakte Ökosysteme sind natürlich wieder ganz wichtig, auch um das Klima zu schützen. Es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, dass tropische Wälder in Afrika wesentlich mehr CO2 speichern, wenn sie eine gesunde Elefantenpopulation haben, die wiederum durch die Verbreitung von Samen und dergleichen für ein gesundes Waldökosystem sorgen.
Sagt Daniela Freier von der Wildschutzorganisation Pure Wildlife. Sie beobachtet die Verhandlungen bei der Weltartenschutzkonferenz in Samarkand. Ende der 1950er Jahre führten politische Entscheidungen und schlechte Ernten in China zu einer Hungersnot, an deren Folgen bis zu 55 Millionen Menschen starben. Auch bei den Überlebenden hinterließ der Hunger Spuren, die zum Teil noch heute spürbar sind. Kinder, die in dieser Zeit zur Welt kamen, könnten ein schlechteres Immunsystem haben. Darauf weist eine Studie chinesischer Wissenschaftler hin, die gerade im Fachjournal PNAS veröffentlicht wurde. Christine Westerhaus kennt die Einzelheiten.
Wenn Babys im Mutterleib zu wenig Nährstoffe bekommen, kann das Folgen für das gesamte spätere Leben haben. Die sogenannte Dutch Famine, eine Hungersnot, die deutsche Besatzer gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst haben, zeigt das deutlich. Mussten Mütter während der Schwangerschaft Hunger leiden, hatten ihre Kinder später ein deutlich höheres Risiko für Diabetes und Fettleibigkeit. Bei Frauen erhöhte sich sogar die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Einen ähnlichen Zusammenhang konnten Qiu Sheng von der University of Science and Technology in Wuhan und ihr Team jetzt für Infektionskrankheiten zeigen.
Wir haben festgestellt, dass Menschen, die während der großen Hungersnot in China geboren wurden, im späteren Leben anfälliger für übertragbare Krankheiten waren. Dabei haben wir gesehen, dass dieser Effekt umso deutlicher war, je stärker die Menschen von der Hungersnot betroffen waren.
Besonders hart traf der Nährstoffmangel die Menschen in der Provinz Sichuan. Und dort waren Menschen, die während der Hungersnot im Mutterleib heranwuchsen, noch sehr viel später im Leben um 13% häufiger von Infektionskrankheiten wie Hepatitis, ansteckenden Durchfallerkrankungen oder Tuberkulose betroffen. Das sei ein starkes Indiz dafür, dass die spätere Anfälligkeit für solche übertragbaren Krankheiten durch den Nährstoffmangel im Mutterleib ausgelöst wurde, sagt Qiu Sheng. Auch wenn es nur eine Korrelation, also ein indirekter Beweis sei.
Wir können nur sagen, dass die erhöhte Anfälligkeit für Infektionen sehr wahrscheinlich durch den Hunger ausgelöst wurde. Und natürlich braucht es weitere Studien, um konkrete Hinweise für diesen Zusammenhang zu finden. Untersuchungen zeigen aber, in Gebieten, in denen es während der Trockenzeit zu wenig Nahrung gibt, reagieren Kinder, die dann geboren werden, später schlechter auf Impfungen. Sie bilden nach der Impfung weniger Antikörper gegen die jeweilige Krankheit als Kinder, die in der Regenzeit zur Welt gekommen sind.
Ähnliches belegen auch Versuche an Ratten und Mäusen. Nährstoffmangel während der Entwicklung im Uterus machte die Tiere anfälliger für Infektionskrankheiten und führte dazu, dass sie weniger Abwehrzellen bildeten. Und auch beim Menschen zeigen Untersuchungen, dass die Ernährung im Mutterleib und in den ersten Lebensmonaten einen großen Einfluss auf die Reifung des Immunsystems hat. Andreas Radbruch, Leiter der Gruppe Zellbiologie am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin, hält es deshalb für nachvollziehbar, dass Nährstoffmangel bei Ungeborenen die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten erhöht.
Das ist sehr plausibel, dass das so sein könnte. Die ganze Kindheit und Jugend hindurch passt sich ja unser Immunsystem an die Krankheitserreger der Umgebung an. Und wenn das Immunsystem dann mickrig ist, dann wird diese Anpassung eben nicht gut gelingen. Und das heißt, die Leute sind ein Leben lang empfänglich für immer neue Infektionen und auch wiederholte Infektionen von den gleichen Krankheitserregern. Dann hat das natürlich auf diese Generation einen krassen Effekt.
Unklar sei zwar, ob es während der chinesischen Hungersnot auch gesellschaftliche Veränderungen gab, die die Menschen anfälliger für Krankheiten gemacht hat. So gab es womöglich auch weniger soziale Kontakte, wodurch das Immunsystem nur selten mit Krankheitserregern konfrontiert und dadurch weniger trainiert wurde, gibt Andreas Radbruch zu bedenken.
Aber es ist ganz sicher so, dass es plausibel ist, dass eine Mangelernährung in der Schwangerschaft oder sogar vor der Schwangerschaft Auswirkungen darauf hat, wie sich das Immunsystem des Kindes entwickelt.
Unterversorgung im Mutterleib macht anfälliger für Infektionen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Kunststoffe sind stabil und langlebig, eigentlich ein Vorteil, aber beim Recycling wird das zum Problem. In Leipzig arbeiten Wissenschaftler deshalb an Kunststoffen mit Sollbruchstelle, also Verbindungen, die sich gezielt öffnen lassen. Die Wiederverwertung wird so direkt mitgedacht. Wie das genau funktionieren soll, hat sich Annegret Faber erklären lassen.
Wir sind jetzt gerade in unserem Technikum, in dem wir die technisch skalierte Synthese unserer Kunststoffe durchführen.
Timo Witt ist Polymerchemiker und arbeitet für die neu gegründete Firma Evolub. Er zeigt mir das Labor, in dem der recycelbare Kunststoff hergestellt wird.
Wie man sehen kann, der Aufbau ist relativ groß. Da ist es ungefähr 2,30 Meter hoch.
Aus einem Tisch ragen Leitungen, Metallrohre, ein Elektromotor ist da befestigt. Und mit allem verbunden ist eine Art Schnellkochtopf mit Rührwerk. Das ist der Reaktor.
Die Art der Reaktion nennt sich Polykondensation. Das ist schon seit den 1940er Jahren ist das ein etabliertes Konzept. Was wir als frischen Wind mit reinbringen, ist eben die Rohstoffe, die wir da reinfügen.
Die maßgeblichen Zutaten für die recycelbaren Kunststoffe sind die Carbonsäuren. Die können zum Beispiel aus Rapsöl gewonnen werden. Sie dienen als Bausteine, die das Forscherteam per Polykondensation zu langen Molekülketten, also zu Polymeren, verknüpft.
Diese Säuregruppe, die hat chemisch gesehen Sauerstoffatome drin. Und das führt dazu, dass wir in unserer Polymerkette auch, ich nenne es mal strategisch eingesetzte Sauerstoffatome und sogenannte Estergruppen zum Beispiel mit eingebaut hat, die dann aus einer chemischen Sicht für das Recycling ausgenutzt werden können, um genau an diesen Stellen wieder die Kette spalten zu können.
Dies geschieht mit Hilfe von Enzymen. Die können an den Sauerstoffatomen in den Estergruppen andocken und das Material aufspalten. Möglich wird das durch natürliche Fettsäuren, auf denen die Estergruppen basieren. Die sind die Sollbruchstelle. Dadurch ist das Material bioabbaubar. Es würde also in der Umwelt verrotten, denn auch da kommen die Enzyme vor. Oder das Plastik wird gesammelt und gezielt wieder in die einzelnen Komponenten zerlegt und wiederverwendet. Ein Vorgang, der unendlich wiederholt werden kann. Die Enzyme dafür entwickelt die Leipziger Universität. Der Biochemiker Ronny Frank arbeitet mit Evolub eng zusammen.
Also wir haben mittlerweile an der Universität ein relativ großes Portfolio aufgebaut an Enzymen, die in Frage kommen, um diese Polyester-Kunststoffe abzubauen.
Doch es gibt auch Kritik. Vor allem die Haltbarkeit von bioabbaubaren Kunststoffen wird angezweifelt. Ronny Frank sagt, das Material würde trotzdem mehrere Jahrzehnte halten. Erst in Verbindung mit den Enzymen würde es instabil. Er sieht vor allem Vorteile.
Die müssen auch gar nicht 100 Jahre halten. Es reicht auch, wenn die 2 Jahre halten, weil wir sie eh nur sehr kurz verwenden. Und dann hat man auch bessere Chancen, solche Design-for-Recycling-Konzepte mit zu integrieren.
Das Projekt nennt sich Sexy Plastics, eine Anspielung auf Sachsen. Die Forschenden konzentrieren sich auf Polyester. Circa 15% der Plastikproduktion machen sie derzeit weltweit aus. Polyester werden etwa für Sport- oder Outdoor-Bekleidung gebraucht, Verpackungen, Plasteflaschen. Noch einmal ins Leipziger Labor von Evolub zu Timo Witt. Er holt sein Handy aus der Hosentasche und zeigt mir einen Film.
Das ist im Labormaßstab so eine kleine Polymerisation. Und wie man es hier sehen kann, also es fließt, aber eben sehr, sehr langsam.
Ein bauchiger Glaskolben ist da zu sehen, in dem eine dickflüssige, durchsichtige Masse träge nach unten fließt. Das ist der noch flüssige Kunststoff mit Sollbruchstelle, bevor er etwa zu einer Folie verarbeitet wird.
Wenn es diese Viskosität hat, dieses Fließverhalten aufweist, dann sind wir fertig.
Eine der nächsten Herausforderungen ist es nun, die Produktion hochzuskalieren von Kilogramm auf Tonnen. Dafür arbeiten im Projekt unterschiedliche Forschungsgruppen zusammen. Bis 2028 soll der neue, kreislauffähige Kunststoff industrietauglich sein.
Kunststoffe mit Sollbruchstellen sollen das Recycling erleichtern. Annegret Faber hat das Konzept vorgestellt. Es ist eines der großen Rätsel der Menschheit, das Bewusstsein. Obwohl es jeder und jede von uns in sich trägt, haben wir es weniger gut verstanden als das Weltall. Die neue Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science tastet sich deshalb in die unendlichen Weiten des Bewusstseins vor. Meine Kollegen Anneke Meyer und Arndt Reuning sind die Hosts und haben mir heute Vormittag mehr dazu erzählt. Anneke, was erleben die Hörer denn dieses Mal mit euch?
Ja, ziemlich viel. Wir schauen in 5 Folgen das Bewusstsein außerhalb des Normalbetriebs an, also Drogenrausch, Ekstase oder auch außerkörperliche Erfahrung. Und wir gehen damit quasi an die Grenzen dessen, was wir über uns selbst zu wissen glauben.
Das klingt für mich ein bisschen abenteuerlich. Habt ihr diese ganzen Zustände denn wirklich selber erlebt?
Ja, beim Drogenrausch, da wäre das wahrscheinlich theoretisch sogar möglich gewesen. Aber nein, das haben wir nicht gemacht.
Naja, wir haben die Folge über Klarträume haben wir ja nicht gemacht, sondern über luzide Träume hätte ich eine ganze Menge erzählen können.
Ja, aber tatsächlich ist es auch so, dass die allermeisten dieser Bewusstseinszustände jenseits des Alltags einfach auch gar nicht so ohne weiteres erlebbar sind. Also zum Beispiel außerkörperliche Erfahrung, das kann man nicht so auf Knopfdruck erleben. Und deshalb haben wir uns ein bisschen beholfen und mit Menschen gesprochen, die solche Erfahrungen machen oder eben auch erforschen.
Zum Beispiel?
Ich habe gesprochen mit einem Forscher aus Frankfurt, der beschäftigt sich mit Psychedelika, also mit Substanzen, die sehr intensive Halluzinationen hervorrufen. Die werden im Moment wieder in der Therapie erprobt. Und er hat das auch selbst ausprobiert, mal bei einem Burning Man Festival in Israel in der Wüste Negev. Und er hat mir gesagt, er hat sich so gefühlt, als habe er das verloren, als würde sich sein Ich vollkommen auflösen.
Ich bin nicht die Person, die ich kenne. Ich weiß noch nicht mal, ob ich männlich oder weiblich bin. Ich weiß nicht, woher ich herkomme. Ich weiß nicht genau, wer meine Eltern sind, wer meine Geschwister sind. Und im ersten Moment war das beängstigend. Aber recht schnell hatte ich die Erkenntnis, nein, es fühlt sich sehr erleichternd an. Als hätte ich irgendwie die ganze Zeit einen Rucksack an, der jetzt auf einmal nicht mehr da ist.
Also unter dem Einfluss der Droge stellt sich für ihn die Frage der Identität. Und das kann natürlich auch ein Werkzeug sein in der Psychotherapie.
Wir treffen aber auch eine Frau, die aus dem Nichts heraus Momente hat, in denen sie sich eins fühlt mit dem Universum. Und sie beschreibt das auch so ganz schön, wie das sich anfühlt, ein bisschen wie ein Orgasmus. Es kommt immer so von unten hoch, aber es ist überhaupt nicht körperlich und deshalb auch wieder überhaupt gar nicht wie ein Orgasmus. Und man merkt, es ist sehr schwer, diesen Zustand zu beschreiben und Wörter dafür zu finden. Es war ganz, ganz spannend, sie zu treffen und mehr darüber zu erfahren. Und ja, dahinter steckt zum Schluss eine spezielle Form von Epilepsie. Und was genau da im Körper passiert, warum sie dieses Gefühl bekommt, darum geht es in einer anderen Folge.
Ihr habt ja jetzt in sehr unterschiedliche Bereiche des Bewusstseins reingeguckt. Gab es da auch irgendwas, was euch selbst noch überrascht hat?
Also bei der Nahtoderfahrung war ich davon überrascht, wie viele Aspekte dieser Erfahrung man denn mittlerweile schon erklären kann oder zumindest beschreiben. Und trotzdem ist da noch irgendwie sowas, so eine leere Stelle. Also es ist immer noch ein Phänomen, das wir nicht vollkommen verstehen.
Und Anneke, bei dir?
Ja, also ich hatte tatsächlich ein bisschen vergessen, wie faszinierend ich das Bewusstsein finde. Ja, also mir ist bei der Recherche einfach nochmal klar geworden, dass ich es mir in dieser Wir-können-alles-erklären-Ecke, die man gerne so einnimmt als Wissenschaftsjournalistin, doch auch ein bisschen bequem gemacht habe und mir nochmal so vor Augen zu führen, wie wenig wir an manchen Stellen wissen und wie schnell man an einem Punkt steht, wo man sagt, ja, könnte so sein, ne? Oder eben auch anders. Das hat mich überrascht, hat mir aber auch gut gefallen tatsächlich, muss ich sagen.
Dann freuen wir uns auf den Start der neuen Staffel Deep Science, die Psychonauten. Die beiden ersten Folgen gibt's jetzt in der Deutschlandfunk-App und ab nächster Woche auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank an Anneke Meyer und Arndt Reuning. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Michael Stang.
Der weltweit erstmals nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H5N5 infizierte Mensch ist gestorben. Der Geflügelhalter aus der Region Grays Harbor sei älter gewesen und habe bestehende Vorerkrankungen gehabt, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats Washington in Olympia mit. Das Risiko für die Öffentlichkeit bleibe gering. Mitte November hatte das Ministerium die Infektion des Geflügelhalters bekannt gegeben. Zuvor war H5N5 nur in Tieren nachgewiesen worden. Das Virus sei bei keiner anderen beteiligten Person nachgewiesen worden.
Ein Ersatzschiff ist auf dem Weg zur Raumstation Tiangong.
Nachdem Weltraumschrott eine Raumkapsel beschädigt und drei Taikonauten an Bord der Raumstation Tiangong damit zeitweise ohne Rückflugmöglichkeit zurückgelassen hatte, hat China ein unbemanntes Ersatzschiff losgeschickt. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 2F mit einer Raumkapsel an Bord startete am Dienstag vom Weltraumbahnhof Chuqiang im Nordwesten Chinas, wie das chinesische Staatsfernsehen zeigte. Das unbemannte Versorgungsschiff soll der dreiköpfigen Besatzung der Raumstation später zur Rückkehr dienen. Die Mannschaft hatte Anfang November ihren 6-monatigen Aufenthalt im All begonnen. Sie musste ihre eigene Raumkapsel an ihre Vorgänger abtreten, nachdem deren Gefährt durch Weltraumschrott beschädigt worden war.
Nächtliche Atemaussetzer könnten das Parkinson-Risiko erhöhen.
Atemaussetzer stören nicht nur den Schlaf, sie belasten auch das Gehirn, wodurch das Risiko für eine Parkinson-Erkrankung steigen könnte. Das zeigt eine US-Studie im Fachblatt JAMA. Die Forschenden hatten elektronische Gesundheitsdaten von mehr als 11 Millionen US-Veteranen analysiert, die zwischen 1999 und 2022 medizinisch betreut wurden. Das Team verglich die Parkinson-Inzidenz 5 Jahre nach der Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe zwischen Patienten, die ihre Schlafapnoe unbehandelt ließen, und solchen, die regelmäßig eine Atemmaske nutzten. Das Ergebnis: Die Betroffenen, die die Therapie konsequent anwendeten, entwickelten nur etwa halb so häufig Parkinson wie unbehandelt Betroffene.
Der Asteroid Bennu trägt präbiotische Verbindungen.
Die spektakuläre OSIRIS-REx-Mission hatte Proben des Asteroiden gesammelt und sie zur Erde gebracht. 3 der Proben wurden nun von einem internationalen Forschungsteam analysiert. Ein Teilergebnis stellt es im Fachblatt PNAS vor. Demnach haben sich eine Reihe präbiotischer Verbindungen auf dem Asteroiden gebildet. Die Proben enthielten alle 5 Nukleotidbasen, aus denen RNA und DNA bestehen. Zudem entdeckten die Forschenden 14 verschiedene Aminosäuren.
Manche Hunde verhalten sich wie Menschen.
Denn das Verhalten von Golden Retrievern wird teilweise von den gleichen Genvarianten gesteuert wie bei Menschen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt PNAS. Demnach beeinflussen Genvarianten, die bei Hunden die Trainierbarkeit, Ängstlichkeit und Aggression prägen, auch die menschliche Persönlichkeit. Um zu klären, welche Gene für das tierische Verhalten ausschlaggebend sind, hatte das Team das Genom von über 1300 Golden Retrievern analysiert. Zudem sollten die Hundebesitzer einen Fragebogen zu den Eigenheiten und Verhaltensweisen ihres Tieres ausfüllen. Bei der Analyse stießen die Forschenden auf zahlreiche Genvarianten, die jeweils mit bestimmten Verhaltensweisen assoziiert waren. Um herauszufinden, ob diese Varianten auch bei Menschen vorkommen, glich das Team die Daten mit ähnlichen humanmedizinischen Analysen ab.
Sternzeit, 25. November. Einstein, Relativitätstheorie, Raumzeit. Vor 110 Jahren präsentierte Albert Einstein in einem Vortrag vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine allgemeine Relativitätstheorie, eine Theorie der Schwerkraft. Mit ihr lassen sich praktisch alle Objekte beschreiben, die im Weltall zu beobachten sind. Der einsteinsche Ansatz war radikal neu. Nach dem Gravitationsgesetz von Isaac Newton wirken zwischen zwei Körpern Kräfte. Die Grundeigenschaft von Materie ist die Anziehungskraft. Im einsteinschen Gedankengebäude sind Raum und Zeit kein unveränderliches Gerüst des Kosmos. Stattdessen verändert Materie die Raumzeit und beeinflusst so die Bewegung der Körper im Kosmos. Die allgemeine Relativitätstheorie hat viele Phänomene vorhergesagt, die inzwischen beobachtet wurden. Von der Lichtablenkung durch starke Massen über die Existenz von schwarzen Löchern bis zur Ausdehnung des Kosmos. Wenige Jahre nach Einsteins Theorie haben die Physiker die Quantenmechanik entwickelt, eine exzellente Beschreibung der Welt des ganz Kleinen. Doch die Sache hat einen Haken. Die allgemeine Relativitäts- und die Quantentheorie widersprechen sich. Beide Ansätze können nicht der Weisheit letzter Schluss sein. So arbeiten die Theoretikerinnen und Theoretiker fieberhaft an einer Art Weltformel, die sowohl den großen Kosmos als auch die Vorgänge auf kleinen Skalen beschreibt. Doch ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht. 110 Jahre nach der Veröffentlichung der Relativitätstheorie braucht die Physik dringend ein weiteres Genie von Einstein-Format.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.